Ja, eine halbe Stunde kleiner Ausflug in die Welt, wie man mit Open Source Geld verdienen kann, beziehungsweise welchen Vorteil habe ich als Anwender, wenn ich Open Source einsetze. Oft wird ja gesagt, das ist ein Geldvorteil, es kostet weniger. Habe ich in der Praxis erlebt, nicht wirklich so. Es gibt andere Vorteile, die dann aber auch wieder in Geldwertevorteile münden. Eine Frage vorab, wer von euch verdient schon Geld mit Open Source? Okay, es sind doch schon eine ganze Menge. Wer möchte das gerne tun? Einer, immerhin, zwei, drei, schön. Und wer von euch ist es bei Firmen aus der Wirtschaft, bei Anwendern, die gerne Open Source einsetzen? Oder schon einsetzen? Okay, ungefähr 50-50. Dann hoffe ich mal, dass ich beide Erwartungshaltungen erfüllen kann. Ich habe hoffentlich für beide tatsächlich was dabei. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin klassischer Unternehmensberater, allerdings mit den Schwerpunkten Vertrieb, Marketing und spezialisiert auf Open Source Firmen, also Firmen, die mit Open Source Geld verdienen oder Geld verdienen wollen. Ich bin Ambassador in der Deutschen Wolke. Das ist eine Arbeitsgruppe innerhalb der Open Source Business Alliance, die sich ein Referenz-Stack für Cloud-Services Open Source basiert überlegt haben. Und ansonsten halt bei Helium 5 IT Solutions. Einige von euch sollten das kennen. Ich habe vorhin IT25 hier schon gesehen. Die verdienen definitiv schon Geld mit Open Source. Ja, Boston ist ein Hardwarehersteller. Gehe ich nachher gleich nochmal so ein bisschen drauf ein, wie die ihr Geld verdienen und was ihr euch da vielleicht auch mitnehmen könntet als Anregungen. Offen heißt nicht wirklich umsonst. Ich habe es eingangs schon mal angedeutet. Open Source Software, man kann sie zwar kostenlos runterladen, in den meisten Fällen, man kann sie auch benutzen, man kann sie auch einsetzen, aber das birgt andere Herausforderungen. Es gibt unterschiedlichste Lizenzmodelle. Auch das ist vielleicht wichtig für jemanden, der jetzt neu in dem Bereich ist, der gern sich mit Open Source auseinandersetzen möchte, damit Geld verdienen möchte oder das anderen zur Verfügung stellen möchte. Schaut euch genau an, unter welcher Lizenz ihr eigene Software, wenn ihr sie selber schreibt, veröffentlichen wollt oder wenn ihr auf bestehende Pakete zurückgreifen wollt, unter welcher Lizenz die veröffentlicht sind. Die Unterschiede sind tatsächlich in der Verwendung als mit oder in Kombination oder gar kein proprietärer Code. Es gibt heute schon ganz, ganz viele Hardware-Appliances, Router, Firewalls, also Netzwerkumgebungen ist das gang und gäbe. Die setzen auf Open-Source-Software auf. Oft ist da ein BSD oder ein Linux drunter. Und wenn ihr sowas machen wollt, schaut euch bitte die Lizenzen an, ob ihr das auch dürft, diesen Code zu verwenden, abzuändern, ob ihr den Code herausgeben müsst oder ob das eher so eine freiwillige Basis ist. Da komme ich auch später nochmal drauf dazu. Eins meiner Beispiele, die haben sich eine Lizenz ausgesucht, wo mandatory ist, dass die ihren Code mit rausgeben bei jeder Software, die sie an den Kunden geben muss, die zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinsamkeit zwischen all diesen ist, es ist offen, der Code ist einsehbar. Und man kann es verwenden, das Ganze. Wenn ihr übrigens Fragen habt, bitte gleich stellen. Ihr müsst nicht bis zum Schluss warten. Also das ist überhaupt nicht notwendig. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt mal so aus zwei Seiten. Was habe ich denn als Anwender davon, wenn ich Open Source Software einsetze? Mal ganz abgesehen davon, dass es erstmal tatsächlich umsonst ist, die Software irgendwo zu beziehen und einzusetzen. Der eigentliche Vorteil ist tatsächlich, ihr könnt den Code jederzeit einsehen, ihr könnt den Code verwenden, ihr könnt ihn abändern, ihr könnt eigene Module dazu schreiben, ihr könnt das erweitern, ihr könnt das härten, wenn es jetzt an Betriebssysteme geht, die einfach nur als Grundlage für andere Anwendungen dienen sollen, dann kann der Code auch so eingedampft werden, sprich nicht benötigte Treiber rausgenommen werden, man muss nicht jedes Update einspielen etc. Also das ist alles möglich. Der allergrößte Vorteil ist, ich habe das versucht auch ein bisschen mit den Hintergrundbildern darzustellen, das ist so der Oracle, der gerade mal seinen Anwender festhält, kein Vendor-Login. Ihr könnt mit dem Produkt, was ihr dann habt, tatsächlich zu jedem x-beliebigen Anbieter gehen. Wenn ihr es da gekauft habt, dann könnt ihr dorthin gehen, das weiter pflegen lassen oder selber verändern und pflegen. Und das ist ein entscheidender Vorteil, wenn es dann zum Beispiel um die Betriebssicherheit geht. Ganz oft ist ja bei Open Source eine Herausforderung, Was passiert in 10 Jahren? Was, wenn es die Firma nicht mehr gibt oder die Community nicht mehr gibt oder die Software in eine Richtung geht, die ich vielleicht gar nicht will oder gar nicht benutzen kann in meinem Unternehmen? Da gibt es sogenannte Escrow-Vereinbarungen. Da kann man Code bei Anwälten oder bei speziellen Stellen hinterlegen lassen. Das kostet unglaublich viel Geld. Das sind sehr komplizierte Verträge. Kann man auch mit Closed-Source-Anbietern vereinbaren. Bei Open Source habt ihr diese Herausforderung nicht. Ihr könnt den Code nehmen und bei euch im Unternehmen selber dann auch weiterpflegen oder ihr habt ihn sowieso. Also das ist schon mal ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Für Anbieter, die sich positionieren wollen, sind das natürlich auch alles Argumente, mit denen man nach draußen gehen kann, nämlich genau diese Offenheit, die auch gleich ein Qualitätsversprechen mit ist. Guck mal, du kannst hier jederzeit reinschauen, du kannst immer nachvollziehen, was ich mache. Wenn du mit mir nicht zufrieden bist, dann nimm das Zeug und geh zu jemand anders. Das sind Versprechen, die man nach draußen geben kann. Und das alles ist natürlich eine Grundlage für Vertrauen. Und dieses Vertrauen heißt dann auch oder sollte resultieren in einer Bindung zum Kunden, zum Anbieter. Und natürlich auch zu der Lösung, die dort versprochen wird. Gibt es bis dahin schon Anmerkungen, Fragen? Alle ganz gewandt? Bin ich ja viel zu schnell fertig gleich. Na gut. Ja, und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Knackpunkt. Ich sage, jeder kann die Software prinzipiell erstmal beziehen, ob bei GitHub, ob von den Homepages der Communities, den Homepages von Anbietern. Dann habe ich die Software, ich kann die auch installieren. Ich kann sie vielleicht sogar konfigurieren, wenn sie nicht allzu komplex ist. Und dann läuft das bei mir im Unternehmen so. Und dann kommen ganz, ganz lustige Effekte. Dann gibt es Security Incidences. Es gibt Bugs in der Software. Es sind Funktionalitäten drin, die ich gerne nutzen möchte, aber die funktionieren vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe als Anwender. Was passiert dann? Dann stehe ich da erstmal, kann mich vielleicht durch diverse Community-Foren hindurchklicken. Finde möglicherweise manchmal auch Ansätze, aber das alles ist sehr, sehr zeitaufwendig und das kostet mich unglaublich viel Nerven, Zeit und natürlich auch dann entsprechend Geld. Was ist generell mit Compliance? Wer ist verantwortlich für das, wenn was nicht funktioniert? Wenn ich ein Unternehmen bin, was vielleicht auch anderen rechenschaftspflichtig oder haftungspflichtig gegenüber ist. Und das ist etwas, wo dann ein Anbieter von Open Source Software ins Spiel kommen kann. Das sieht dann ungefähr so aus. Das Zauberwort dort sind tatsächlich Service Level Agreements. Wenn ihr die Software nicht selber schreibt, sondern was gibt es für Beispiel? Es gibt ein CRM-System, das Sugar CRM. Da gibt es viele Dienstleister, die nehmen das als Grundlage. Und deren Mehrwert ist es, das bei Kunden zu implementieren, anzupassen, die Softwarepflege zu übernehmen, die Update-Services zu übernehmen. Die bieten vielleicht sogar eigene Update-Server an. Auch das ist ein Geschäftsmodell, wo man sagt, hey, du hast da zwar die Software, aber ich mache einfach Update-Services für dich. Du kriegst von mir signierte Pakete, ich teste das vorher bei mir im Lab vielleicht für dich. Hotline ist auch ein großer Mehrwert, den man anbieten kann im Open-Source-Umfeld, um zum einen Anwendern ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben und selber sein Know-how einzusetzen. Das kann man sowohl als Hersteller von eigener Software anbieten, das kann man aber auch als Dienstleister anbieten, wenn man auf Pakete von anderen zurückgreift. Das ist das Schöne an Open Source, dass man diese Möglichkeiten alle hat. Consulting Services ist ein großer Punkt im Open-Source-Umfeld, dass man den Kunden einfach auch mal berät, welche Lösung ist für ihn die richtige. Braucht er wirklich alle 500 Pakete, die mit einer Distribution mitkommen? Oder reichen vielleicht auch ein paar? Oder ist vielleicht eine andere Distribution wesentlich besser geeignet für ihn, als das, was man ohnehin schon überall kennt? Das sind alles Dienstleistungen, wo auf der einen Seite der Anwender Planungssicherheit bekommt, auch in gewisser Weise eine Expertise sich einkaufen kann und wo man sich natürlich dann auch als Anbieter entsprechend positionieren kann mit diesen Diensten, auch wenn man nicht selber programmiert. Also auch das ist immer, immer möglich. Fragen dazu?
Auch nicht. Gut.
Ein weiterer ganz, ganz großer Vorteil von Open Source Software, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, sind Erweiterungen eigener Module. Auch das ist wieder etwas, wo man sich als Anbieter positionieren kann, indem man einfach selbst Module schreibt als Erweiterung zu einer schon bestehenden Lösung Oder aber, dass ein Kunde kann auch selber sein. Ne? Der hat vielleicht einen Linux-affinen Administrator, der auch programmieren kann. Der schreibt dann seine eigenen Module, weil er genau seine Anforderungen auch kennt. Integrationsdienstleistungen sind ein großer Punkt, weil ganz oft im kommerziellen Umfeld hat man tatsächlich noch Legacy-Systeme, proprietäre Systeme. Oder vielleicht Software, die speziell für einen geschrieben wurde. Im Banken- und Versicherungsumfeld ist das ganz, ganz oft der Fall, dass es dort wirklich Software gibt, die speziell für einen Zweck geschrieben wurde, die läuft auf irgendeinem alten Mainframe. Und jetzt möchte man vielleicht trotzdem eine aktuelle Anwendung haben, die Linux-basiert ist oder eine Open-Source-Software. Die muss irgendwie in diese Landschaft integriert werden. Auch das ist eine Form von Dienstleistungen. Man sich als Anbieter einkauft, um auch da die Sicherheit zu haben, hey, da weiß einer, was er tut. Und ich habe dann auch entsprechende Service-Level dahinter. Ja, Migration auch ein Thema sei es von der Closed Source, von der Legacy-Anwendung auf eine Open-Source-Anwendung oder aber auch von einer, keine Ahnung, neues Unternehmen fängt an mit 3 Leuten, reicht ein kleines Paket, holt sich irgendeine Software aus dem Netz. Irgendwann wächst das Unternehmen, wird größer und hat ganz andere Anforderungen. Und dann reicht halt ein CRM nicht mehr aus oder die Excel-Liste für Rechnungslegung. Dann braucht man vielleicht mal ein ERP-System. Und auch solche Migrationsdienstleistungen kann man anbieten und sich darüber positionieren. Individualisierung, ganz, ganz großer Vorteil. Ich weiß nicht, wer von euch nutzt SAP? Gibt's? Ja, doch einige. Ja, friss oder stirb. Man kann sie anpassen lassen, kostet wirklich sehr, sehr viel Geld. Es gibt Open-Source-Alternativen und dort kann ich zu den Entwicklern gehen oder ich kann es auch selber schreiben, wenn ich die entsprechende Expertise habe. Aber ich kann mir das Ding so zurechtbiegen, wie es meinem Unternehmen, meinem Geschäftsfeld am ehesten entspricht, am ehesten nahe kommt. Und das sind Dinge, die sind, also ich sage jetzt mal, fast unbezahlbar. Und das ist das, wie man sich als Anbieter positionieren kann und natürlich auch den Vorteil, den ich als Anwender habe. Ich bekomme genau die Anwendung maßgeschneidert für mich, für meinen Geschäftsfall. Und glaubt mir, keine 2 Unternehmen da draußen, auch wenn sie dasselbe produzieren, sind wirklich gleich. Die funktionieren alle anders. Und das sind natürlich schon Vorteile. Parametrisierung ist so ein. Okay, dann bitte, kurier mich. Also ich kann dir Beispiele aus der Praxis geben. Amadeus ist das berühmteste Beispiel. Amadeus ist derjenige, der die Plattform zur Verfügung stellt für Flugticketsbuchungen. Das ist so der Broker dahinter. Und die haben komplett auf Open Source gesetzt. Da gibt es eine Study auch drüber, die kann man sich im Internet runterladen. Ich kann noch mal gucken, ob ich die im Nachgang irgendwie zur Verfügung stellen kann zum Download. Die haben das sehr schön beschrieben. Also das ist Größe ist ausschlaggebend, ja. Es gibt natürlich auch große und kleine Anbieter. Das ist dann immer eine Sache von Augenhöhe. Und du wirst es nachher an den Beispielen, die ich bringe, auch noch sehen, dass es auch da unterschiedliche Ansätze gibt. Und das ist aber generell in der Geschäftswelt etwas funktioniert am besten und am nachhaltigsten, wenn beide Geschäftspartner auf Augenhöhe agieren und eine ähnliche Philosophie auch haben. Und das ist auch etwas, SAP geht jetzt in den Mittelstand hinein. Also ich habe dich nicht vergessen, SAP geht jetzt in den Mittelstand hinein. Die wollen Cloud-Services für Mittelständler in bezahlbar, in klein, in sexy anbieten. Das wird sicherlich funktionieren, weil wie du sagst, es gibt genügend, die einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben, aber es wird draußen eine ganze Menge Firmen geben, denen das nicht genug ist. Es ist sicherlich eine Nische. Ja. Das ist absolut richtig, ja. Man macht natürlich gewissermaßen Abstriche wenn es um das Thema Sicherheit geht, dass man nicht das neueste Super-Mega-Feature gleich drin haben kann, ja. Es gibt Dienstleister, die sich auch das als Geschäftsmodell auf die Fahne geschrieben haben, dass das Neueste, Schönste, Beste immer drin zu haben, die permanent selber an ihren Plattformen entwickeln. Beispiele sind eine SUSE 11 aus Berlin Oder die MaxIT aus München, die genau sowas machen. Die entwickeln Cloud-Plattformen für große, da sind Kunden wie die ARD dabei, bis hin zu kleinen Webshop-Betreibern. Und die machen das aber. Die gucken bei sich intern, die haben das als Geschäftsmodell. Kannst du natürlich auch machen, ne? Auch damit kann man dann Geld verdienen. Dann ist halt dein Vorteil nicht Stabilität, Sicherheit, sondern dann sagst du, hey, bei mir ist immer State of the Art, Bleeding Edge, ich bin ganz vorne dran. Geht natürlich auch. Du musst dir den richtigen Partner suchen. Das ist, glaube ich, das Problem, was in den meisten Köpfen drin ist, mit der Gießkanne über ganz Deutschland zu laufen und jeder braucht das jetzt. Sondern das ist eine große Kunst. Wenn wir Zeit haben, wollte ich zum Schluss noch ein bisschen auf Marketing eingehen. Aber das ist so eine Zielgruppengeschichte. Werd dir klar darüber, was willst du anbieten? Wer könnte das brauchen? Und das dann, diesen Match zu finden, große Kunst, weiß ich, ist schwierig. Jetzt war hinter dir noch eine Frage. Ja. Doch, geht. Beispiel Genua aus Kirchheim, die bauen Firewalls, OpenBSD basiert und die machen genau das. Die haben sogar BSI-Zulassungen, Common Criteria-Zertifizierungen. Das geht alles. Auch das kann man tun, wenn solche Anforderungen sind. Die dealen mit Militär, mit Behörden, mit allen den ISO-zertifizierten Sachen. Übrigens auch ein Grund, warum auch so eine Open-Source-affine Firma wie Genua bei sich im Haus SAP einsetzt. ISO-Zertifizierung. Wenn du die haben willst, kommst du momentan tatsächlich nicht um SAP herum. Das ist richtig. Ja. Das, ja. Aber da können Rechtsvertreter was dazu sagen. Also es gibt Anwälte, die sich spezialisiert haben auf zum einen sowieso Wirtschaftsrecht, aber dann auch mit Schwerpunkten Open Source. Also da gibt es auch ein paar, die Fallstricke dort kennen und die da entsprechende Verträge und SLAs auch aufsetzen können. Also auch das ein Tipp an der Stelle, wenn ihr sowas macht als Anbieter. Ihr könnt das alleine machen, aber bitte sucht euch genauso professionelle Hilfe, wie ihr das von euren Kunden erwartet. Ihr könnt nicht alles. Keiner kann das. Ich sage zwar auch immer, ich mache und kann alles, aber das stimmt nicht. Jetzt war da drüben noch ein. Absolut richtig. Genau. Das ist einer der großen Vorteile tatsächlich. Und das ist in gewisser Weise ist es Open Source, ja. Interoperabilität ist gerade angesprochen worden, Windows-Systeme. Auch da vielleicht, auch das kann ein Geschäftsmodell sein, dass ich eine Open-Source-Anwendung im Kern ja, eine Erweiterung schreibe, dass sie in Windows-Umgebungen läuft zum Beispiel. Also auch das Beispiel Genua hat das gemacht. Die haben einen Remote-Einwahl-Client, der unter Windows laufen muss. Und die haben Windows-Client dafür geschrieben, der mit der Linux oder Unix Firewall oder Unix Gateway dann kommunizieren kann. Also auch das können Dinge sein, die man tun kann. Gehen wir mal weiter, oder? Es ist schon ein bisschen angesprochen worden. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, wenn ich auf Open Source setze. Zum einen Diversität, wenn ich allein mal gucke, ERP, Open Source, gibt es glaube ich 3000 Anbieter. Würde ich mich persönlich jetzt erstmal ein bisschen überfordert fühlen an der Stelle, wenn ich für mich das Richtige da raussuchen sollte. Und oft ist es auch, dass das, wenn eine Software existiert und irgendjemand ist damit nicht einverstanden und kommt vielleicht mit Theoderat nicht klar, keine Ahnung, macht dann eine neue Distribution auf, macht dann Fork. Also auch sowas gibt es. Versionierungen, manchmal sind die Versionierungen, es geht so schnell, um dann immer die aktuellsten Sachen drin zu haben, Features drin zu haben. Das kann schon mal schnell, unübersichtlich werden. Anbieterseriosität ist tatsächlich auch ein Thema. Da sage ich gleich noch was dazu. Ihr werdet gleich noch eine Checkliste sehen, die man als Anbieter erfüllen sollte und wo man auch als Anwender darauf achten kann, wenn ich mir einen Open-Source-Dienstleister aussuche. Und natürlich das Thema Community. Eine Community per se ist erstmal keine Legal Entity, also keine rechtliche Entität, die ich für irgendwas zur Verantwortung ziehen kann. Auch das ist sicherlich oft eine große Herausforderung, wenn man möglicherweise mal gerade keinen Dienstleister findet. Das sind mal so drei Beispiele, die ich rausgesucht habe. Das sind jetzt zum einen auch meine Kunden und das Unternehmen, an dem ich selber beteiligt bin. Das sind alles Unternehmen, die gewisserweise mit offenen Standards, mit Open Source tatsächlich Geld verdienen. Die Helium hat angefangen, die haben irgendwann mal eine Warenwirtschaft geschrieben und sind jetzt nach 15 Jahren, haben die ein fertiges ERP. Das ist eine Eigenentwicklung unter AGPL. Und das ist die Lizenz, die ich anfangs schon erwähnte. Die müssen, also die haben sich dazu verpflichtet, jedes Mal den Source Code mit rauszugeben, sobald die Software ausgeliefert wird. Der Download selber ist erstmal kostenlos, kann man vollumfänglich nutzen. Ist halt, wenn das nächste Update kommt, dann schmeiße ich die ganze Distribution weg, die ganzen Pakete, installiere es neu. Und pflege dann im Zweifelsfall auch meine Warenlisten, Stücklisten wieder neu ein. Der Mehrwert, die Wertschöpfung, die kommt an der Stelle durch Service-Level-Agreements, nämlich indem man halt eine Update-Routine geschaffen hat, eigene Update-Server zur Verfügung stellt mit signierten Paketen in Consulting-Dienstleistungen. Das fängt an, vorher schon mal zu gucken, ist mein ERP überhaupt das Richtige für dich? Was brauchst du an zusätzlichen Modulen? Muss ich vielleicht auch Auftragsprogrammierung für dich, lieber Kunde, machen? Und das dann natürlich auch durchzuführen, zu pflegen. Das ist so deren Wertschöpfungsprozess. Die Boston ist ein ganz anderer Ansatz. Die nehmen sich Hardware, die nehmen Supermicro-Server, der Klassiker schlechthin. Heute in fast allen Rechenzentren mindestens 50% Supermicro-Plattform. Die haben sich als Geschäftsmodell gemacht, darauf basierend Mehrwert-Dinge zu bauen. Die bauen GPU-Server, die bauen Scale-Out-Storages, die bauen HPC-Lösungen und das halt alles mit offenen Standards und entsprechender Software obendrauf. Die montieren das Zeug, die customizen das, die Hardware und sie bieten dann auch entsprechende SLAs dazu an. Sprich, sie haben eine Hotline und wenn irgendein Hardware-Teil defekt ist, dann tauschen die das aus. Der Vorteil bei solchen offenen Systemen ist, ich als Anwender kann auch irgendwie in München in die Schillerstraße gehen und mir mal einen RAM-Riegel kaufen. Ich muss nicht bei Oracle anrufen oder bei HP und den dreifach überteuerten Speicher kaufen. Das dazu. SYS4 AG ist nochmal ein anderer Ansatz. Die haben keine eigene Software in dem Sinne geschrieben, sondern die haben fertige Pakete genommen und die zu was Neuem kombiniert. Auch das ist eine Art, wie man sich positionieren kann, wie man ein Produkt herstellen kann. Auch da ist es die eigentliche Software, die das Ganze zusammenfasst, das Regelwerk. Das kann man sich erstmal so runterladen. Das kann wirklich jeder nutzen, der dazu lustig ist. Aber wenn es in größere Konzerne geht, also wir haben viele ISPs als Kunden, Carrier, größere Versicherungen, also es ist schon eine Hausnummer, die schon Wert auch auf SLAs legen. Da geht es halt darum, dann bauen wir eine komplette Appliance mit einem gehärteten Gentoo unten drunter. Das wird dann auch ein bisschen ein Stück weit angepasst. Da gibt es Dienstleistungen dazu, da gibt es Consulting dazu und natürlich auch wieder SLAs, ganz, ganz klassisch. Wenn ich jetzt nicht programmieren kann, wenn ich zu blöd bin, ein paar Pakete zusammenzustöpseln, es gibt tausend Möglichkeiten, wirklich jeder kann mit Open Source ein Stück weit Geld verdienen, wenn er das möchte. Man kann als Berater auftreten, man kann als Reseller auftreten, Integrationspartner. Ganz viele Projekte suchen Community Manager. Da ist man in der Zwischenzeit auch bereit, Geld dafür auszugeben. Investoren sind auch da vorhanden. Man kann Trainer werden, man kann Open-Source-Lösungen trainieren in den Unternehmen, dass die richtig eingesetzt werden. Cloud Broker, das wird ein Thema sein, was in Zukunft kommt. Selber ISP oder RZ-Betreiber, gerade in dem Umfeld ist sehr, sehr viel Open Source schon gesetzt. Also die Möglichkeiten sind hier nahezu grenzenlos. Und das ist jetzt möglicherweise für Anwender sehr, sehr interessant. Worauf achte ich, ich muss jetzt gerade ein bisschen Gas geben, weil wir haben noch 2 Minuten. Wenn ich als Anwender einen Dienstleister suche im Open Source Bereich, worauf sollte ich achten? Zum einen natürlich die Rechtsform. Ist da wirklich eine legale, Legal Entity, eine Rechtsentität dahinter? Ist es eine GmbH, eine Aktiengesellschaft oder irgendwas, was ich irgendwie bei den Eiern packen kann? Wie lange sind die schon am Markt? Ist das ein Anbieter, der vielleicht vor einem Monat sich erst gegründet hat? Oder gibt es die vielleicht sogar schon seit 10 Jahren? Was haben die für Referenzen? Haben die Unternehmen ähnlich, ich bin gleich fertig. Gibt es Testversionen, die ich nutzen kann? Wie funktioniert die Softwareverteilung? Wie funktionieren die Update-Mechanismen? Und haben die möglicherweise auch wirklich tatsächlich eigene Update-Server mit eigens signierten Paketen? Also das sind alles so Dinge, worauf es zu achten gilt. Die Präsentation wird auch, ich stelle die nachher online und kann gern verteilt werden. Das ist dann jetzt sowieso schon das Ende. Und wer Fragen hat, sprecht mich gerne an. Also ihr findet mich auf Google+, auf Xing, auf LinkedIn, Facebook eher nicht so. Twitter, man findet mich. Gibt es jetzt noch Fragen? Tut mir leid, dass ich zum Schluss ein bisschen Gas geben musste. Übergebe dann schon mal an den Nachfolger. Vielen, vielen Dank.